Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Ob Salmonellen im Ei, Listerien im Käse oder Campylobacter im Hähnchen. Die Erreger, die über unsere Nahrung in unseren Körper gelangen können, sind vielfältig und ziehen mitunter erhebliche gesundheitliche Probleme nach sich. Besonders für bestimmte Risikogruppen wie Schwangere, ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem können diese Infektionen gefährlich werden. Apothekerinnen und Apotheker sind oft die erste Anlaufstelle bei Magen-Darm-Beschwerden. Die Abgrenzung zwischen einer harmlosen Magenverstimmung und einer potenziell schwerwiegenden Infektion kann herausfordernd sein. Wir wollen heute die häufigsten Erreger beleuchten, die aktuellen Herausforderungen wie Antibiotikaresistenzen und den Klimawandel diskutieren und Ihnen natürlich auch ganz praktische Tipps für die Beratung in der Apotheke mitgeben. Los geht's mit Episode 14.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖAZ im Ohr, dem Podcast der Österreichischen Apothekerzeitung. Mein Name ist Irene Senn und heute widmen wir uns einem Thema, das jeden von uns betrifft oder zumindest sehr schnell betreffen kann: Infektionskrankheiten, die durch Lebensmittel ausgelöst werden. Um mehr über die Hintergründe, Risiken und Behandlungsmöglichkeiten zu erfahren, habe ich heute einen ausgewiesenen Experten bei mir zu Gast, Herrn Professor Dr. Stefan Winkler. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Stefan Winkler. Ich bin Internist und Infektiologe am AKH Wien. Und ja, ich freue mich, die Lebensmittelinfektionen mit Ihnen besprechen zu dürfen.
Ja, danke für diese nette Einführung. Herr Professor Winkler, steigen wir gleich direkt ins Thema ein. Lassen Sie uns zunächst die Terminologie klären. Wenn wir über lebensmittelbedingte Erkrankungen sprechen, fallen oft die Begriffe Lebensmittelinfektion und Lebensmittelvergiftung. Was versteht man jeweils darunter und wie grenzen sich diese beiden Begriffe voneinander ab?
Ja, also die Lebensmittelvergiftung, das ist ein sehr breiter Begriff, da fallen ja sehr viele Dinge darunter. Das bedeutet zum Beispiel auch ja, Pilzvergiftung, wenn man Giftpilze isst, oder sie haben Schwermetalle, also alles, was an Giften möglich ist in der Ernährung. Wenn man es von der Infektionsseite sieht, dann ist die Lebensmittelvergiftung für uns etwas, das schon mit Keimen assoziiert ist. Das heißt, es sind irgendwelche Bakterien zum Beispiel, die schon Toxine in der Vitrine produzieren und wir nehmen dann diese Speise auf. Das ist meistens geschmacklos, also man weiß nicht, dass das eigentlich verdorben ist, wenn man so will, und bekommt dann relativ rasch Durchfall. Das ist jetzt nicht der Keim per se, der krank macht, sondern es ist das Gift, das er vorher schon auf die Nahrung aufgebracht hat. Da gibt es recht schöne Beispiele dafür. Die Lebensmittelinfektion ist so, dass wir ja Keime aufnehmen, die sich dann in unserem Körper, in der Regel im Darm, vermehren, dann vielleicht in die Darmwand gehen, vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, ins Blut und dann entsprechende Krankheitssymptome verursachen. Und das ist bei der Vergiftung ist ja sehr oft auch das Erbrechen dabei. Bei der Infektion haben wir dann auch ganz andere Symptome neben Erbrechen und Durchfall.
Was sind nun jeweils die häufigsten Erreger? Also einerseits die, die Toxine bilden, und andererseits, wo direkt Infektion quasi der Auslöser ist?
Also am häufigsten sind es natürlich Toxine, zum Beispiel von Kolibakterien, Toxine von Staphylokokken auch. Diese Keime kennen wir eher so als Infektionserreger bei Hautweichteilinfektionen oder bei Wundinfektionen. Aber die können auch sogenannte Enterotoxine produzieren, also Toxine, die im Darm wirken. Dann Clostridien können Toxine produzieren. Botulismus zum Beispiel ist eine klassische Lebensmittelvergiftung, wenn man so will. Das sind wichtige, es gibt eine weitere Reihe, Viren. Gut, das ist dann schon, geht dann schon in Richtung Infektion. Also viele Keime können Toxine produzieren, die wir aufnehmen und uns dann letztlich, wenn man so will, vergiften. An Infektionserregern, die wir aufnehmen, sind am wichtigsten der Campylobacter, die Salmonellen, Listerien und die Viren, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Also bakterielle und virale Erreger. Und man darf auch die Parasiten im einen oder anderen Fall nicht vergessen, die wir ja gerne mitbringen. Manche von denen können wir auch bei uns gelegentlich akquirieren.
Darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Wenn nun der Verdacht besteht auf eine lebensmittelbedingte Infektion, was sind dann die ersten diagnostischen Schritte, die eingeleitet werden?
Also wenn es eine Intoxikation ist, dann ist es ja etwas, was relativ rasch nach der Nahrungsaufnahme erfolgt. Also in wenigen Stunden hat man die Beschwerden. Und da ist Erbrechen, Durchfall üblich. Und so schlimm es ist und so schnell es gekommen ist, so schnell ist es meistens dann auch wieder dahin. Das heißt, hier wird man oft gar nicht sehr viel Diagnostik betreiben, weil ja diese Toxinnachweise gar nicht so einfach erfolgen, aus dem Stuhl zum Beispiel. Das wird man einmal übertauchen, schauen, dass man Flüssigkeit substituieren kann, Elektrolyte, das ist das Allerwichtigste. Und meistens ist es in 12 bis 24 Stunden wieder vorbei. Wenn das allerdings fieberhafte Durchfälle sind, wenn Schmerzen bestehen, wenn zum Beispiel auch blutige Durchfälle sind, dann sollte unbedingt der Stuhl untersucht werden mit Stuhlkultur. Das ist so das, was man immer gemacht hat. Wir machen inzwischen sehr gerne Multiplex-PCRs, also Molekularbiologie. Da haben wir das Ergebnis in relativ kurzer Zeit, also in wenigen Stunden, und ein großes Pendel an verschiedenen Erregern. Also wir sind viel schneller geworden in der Diagnostik, muss man sagen. Ja.
Sind diese Erkrankungen alle meldepflichtig in Österreich?
Die sind meldepflichtig. Ja, ja. Also Salmonelle, Campylobacter und so weiter, die sind meldepflichtig, ist auch sehr sinnvoll, weil diese Erkrankungen haben ja sehr viel mit Hygienemängeln zu tun in der Zubereitung der Speisen und sind, wie ich finde, sind das schwere Infektionen in vielen Fällen. Also man darf das nicht bagatellisieren. Ich finde, es ist so ein bisschen, man will gut essen gehen, fein essen gehen und ist dann wirklich teilweise viele Tage ordentlich krank mit Fieber und Schmerzen. Durchfall. Es gibt auch bei manchen Erregern, gerade beim Campylobacter, ganz klassisch Folgeerkrankungen wie dieses Guillain-Barré-Syndrom zum Beispiel, oder man kann auch mal eine Myokarditis bekommen. Man darf diese Erkrankungen wirklich nicht bagatellisieren. Ja, und viele von diesen Betroffenen müssen sogar ins Spital.
Sprechen wir nun konkret über die einzelnen Erreger, die Sie schon angesprochen haben, und fangen wir vielleicht mit den Salmonellen an, da die sicher zu den wichtigsten Erregern zählen. Die Salmonellen waren sehr lange die häufigste bakterielle, lebensmittelbedingte Infektion. Die Zahlen sind aber in den letzten Jahren zurückgegangen. Worauf ist es zurückzuführen?
Ja, das ist auf das grundsätzlich viel bessere Management mit den Hühnchen zurückzuführen. Sprich, es gibt ja eine Impfung, also alle frisch geschlüpften Küken werden in der ersten Woche gegen Salmonellen geimpft. Das ist ganz wichtig, dadurch ist es deutlich zurückgegangen. Dafür haben wir natürlich jetzt mehr Campylobacter-Infektionen. Ich meine, die Salmonellen sind immer noch so um die 1000 Fälle, glaube ich, im Jahr, die der AGES gemeldet werden. Es gibt ja eine Zentrale dafür, das ist in Graz, die Salmonellen- und Campylobacter-Zentrale. Und diese Salmonellen sind nach wie vor dadurch, dass sie invasive Erreger oft sind, das heißt, sie gehen in die Darmwand, machen dort eine richtige, ordentliche Entzündung, darum auch das Fieber in vielen Fällen und können unter Umständen auch ins Blut gehen. Und dann haben sie dort eine Neigung zu, man sagt, Fremdmaterial, also wenn jemand eine Prothese eingebaut hat, eine Gefäßprothese, Hüftprothesen, dann haben die Salmonellen so ein bisschen die Neigung, sich dort anzusiedeln, was sehr unangenehm ist. Sie suchen sich oft ein Reservoir, das ist die Gallenblase dann. Also wenn man die Salmonellen nicht los wird, muss man immer auf die Gallenblase schauen, ob Steine drinnen sind, weil dort nisten sich die Salmonellen dann auch ein und unter Umständen muss man sogar die Gallenblase entfernen, um eine Ausheilung zu erreichen, dieser Ausscheider.
Das heißt, das kann auch gesunde Personen betreffen, dass sich diese Salmonellen in der Gallenblase anreichern.
Durchaus. Ja, ja. Also wenn sie sich dort einnisten können, ja, sie kleben dann quasi auf diesen Gallensteinen drauf, genauso wie sie auf dem Fremdmaterial im Körper gerne sind, dann hat es durchaus Konsequenzen. Also längere Antibiotikatherapie unter Umständen plus ich muss die Gallenblase herausoperieren.
Antibiotikatherapie haben Sie jetzt angesprochen. Das heißt, es ist immer Antibiotikagabe erforderlich oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Nein, also die unkomplizierte Enteritis, also Darmentzündung, Darminfektion mit Salmonellen, so unangenehm sie ist und so sehr sie vielleicht mit Fieber und Entzündungszeichen, also wenn man Blut abnimmt, sieht man das, verbunden ist, behandeln wir in der Regel nicht, weil das kommt zur Selbstheilung. Ja, der Durchfall beseitigt quasi die Infektionserreger und wir brauchen außer symptomatischer Therapie kein Antibiotikum.
Welches Antibiotikum ist erforderlich, wenn eines gegeben wird?
Ja, es ist abhängig natürlich immer von der Patientin, vom Patienten abhängig, von den Allergien abhängig, von der Verträglichkeit. Das funktionieren die meisten gängigen Antibiotika gegen Gram-negative, weil Salmonellen sind Gram-negative Keime, also Cephalosporine verwenden wir gerne. Die Quinolone sind in den Hintergrund getreten, wie Sie alle bestens wissen. Versuchen wir Quinolone, also Ciprofloxacin, Levofloxacin und so weiter, eher zu vermeiden aufgrund der Warnungen und der Toxizität. Und also wir haben bei den Salmonellen keine therapeutischen Probleme.
Eine andere Infektion ist die Campylobacter-Infektion, die Sie schon angesprochen haben, die auf dem Vormarsch ist und inzwischen tatsächlich auf Platz 1 ist in Österreich. Wie unterscheidet sich das klinische Bild von dem einer Salmonellose?
Unterscheidet sich wenig, ist vielfach häufiger. Also da haben wir immer so bis zu 6.000, 7.000 Fälle pro Jahr, die gemeldet werden. Also ist 6-7 Mal häufiger als die Salmonellose mittlerweile. Klinisch unterscheidet sie sich wenig. Ist auch ein invasiver Keim, macht auch eine Enteritis, also eine Darmwandinfektion mit hohen Entzündungszeichen, Fieber in vielen Fällen. Und wie schon erwähnt, die Folgeerkrankungen sind nicht zu verachten, nicht zu vernachlässigen. Das ist eben das Guillain-Barré-Syndrom, also eine neurologische Erkrankung, die sehr schwer verlaufen kann im Anschluss an eine Campylobacter-Infektion. Ja, kann auch ins Blut gehen, ja, und unterscheidet sich sehr von der grundsätzlichen Therapie unterscheidet sich's auch nicht zu den Salmonellen, weil wir die unkomplizierte Campylobacter-Infektion auch nicht behandeln. Also die keine Antibiotikatherapie primär, außer es sind Risikofaktoren, sehr multimorbide Patientinnen und Patienten oder der Campylobacter geht ins Blut, also es kommt zu einer Bakteriämie oder Sepsis, dann behandeln wir den schon.
In welchen Lebensmitteln kommt Campylobacter bevorzugt vor?
Also das ist ein Klassiker für Hühnchen. Ja, das ist ein normaler Darmbewohner des Huhns Und also es gibt schöne Untersuchungen, dass fast alle Hühnchen sind besiedelt, werden nicht krank, sind aber besiedelt mit dem Campylobacter. Und bei nicht hygienegerechter Zubereitung kann man den aufnehmen natürlich und dann wird man krank.
Das heißt, es muss ausreichend durcherhitzt werden oder welche Vorkehrungen muss man treffen?
Ja, erhitzen. Ja, also es muss bis in den, zumindest 2 Minuten in den Kern des Hühnchens müssen 70 Grad sein. Ja, also das muss ordentlich gebrutzelt werden. Ja, im Kühlschrank vermehren sich die Keime nicht, weil die brauchen recht hohe Temperaturen. Darum ist das ja auch im Sommer so ein Klassiker. Die Spitzen dieser Infektionen sind immer so im Sommer herum, wenn es warm ist. Da können sich die Bakterien viel besser vermehren. Im Kühlschrank vermehren sie sich nicht, aber sie sterben auch nicht. Ja, also die Idee, dass man das irgendwie los wird durch Einfrieren oder durch Kühlen, das funktioniert nicht.
Ja. Es sind eben nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, die Infektionen auslösen können. Norviren gelten als extrem infektiös und sie führen immer wieder zu größeren Ausbrüchen. Warum ist diese hohe Infektiosität bei Norviren so gegeben und was können Angehörige im selben Haushalt präventiv tun, um sich nicht anzustecken?
Ja, also Noroviren sind tatsächlich ein häufiges Problem, sind typischerweise, nicht nur, aber typischerweise im Winter auch sehr viel unterwegs, wird auch als Winter Vomiting Disease bezeichnet, die Norovirus-Infektion. Man steckt sich hier jetzt weniger durch das Essen an, sondern wenn man Kontakt mit einem Erkrankten hat, der eben wässrige ist, meistens wässrige Durchfälle. Also Viren machen grundsätzlich eher wässrige Durchfälle, weil sie nicht invasiv sind, so wie bakterielle Erreger und führen auch zu massivem Erbrechen. Dann wird natürlich sehr viel kontaminiert durch das Erbrechen. Also Flächen werden kontaminiert. Ich habe wieder diese kleinen Aerosole, die durch die Luft fliegen. Das kennen wir noch aus der Corona-Zeit. Ist alles sehr infektiös und drum passiert es oft. Man liest es, gerade da war wieder ein Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff. Also muss man immer froh sein, dass der Kapitän nicht erkrankt. Was man tun kann, entscheidend ist immer bei all diesen Infektionen eine entsprechende Händehygiene. Plus in dem Fall, nachdem das über Aerosole auch übertragen wird, wäre natürlich eine Maske auch sinnvoll. Ja. Also hier muss man doch streng isolieren und zwar die Symptomatik ist ja relativ rasch auch vorbei. Ja, das ist auch so mit 24, 48 Stunden meistens ist man wieder relativ fit. Ab diesem Zeitpunkt, wenn man jetzt keine Symptomatik mehr hat, dann wird man noch 48 Stunden isoliert, weil eben in dieser Zeit auch noch eine Ansteckung oder eine Ausscheidung des Virus vorhanden ist. Und ja, also es ist auch nach abklingender Symptomatik muss man noch ein wenig vorsichtig sein.
Okay, also bis 48 Stunden nach abklingender Symptome ist man ansteckend, kann
genau,
man sagen.
Genau, so werden die Patientinnen und Patienten bei uns auch im Zimmer noch isoliert. Mhm, dann dürfen sie wieder raus, sozusagen.
Ja. Händehygiene, haben Sie gesagt, ist sehr wichtig. Gibt es konkrete Desinfektionsmittel, die auch gegen Noroviren effektiv sind?
Da gibt es nichts Spezielles. Also so wie immer, Hände waschen mit Seife. Und hier ist man meistens ein bisschen zu schlampig und man macht es zu kurz. Und dann Desinfektion mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel. Ja, das ist an sich für alle diese Erreger, über die wir heute plaudern, ist das ausreichend.
Okay. Listerien werden zwar nicht so häufig diagnostiziert, aber sie können sehr, sehr schwerwiegende Infektionen auslösen. In welchen Lebensmitteln finden wir Listerien und warum sind sie gerade in der Schwangerschaft so tückisch?
Also Listerien haben die Eigenschaft, im Gegensatz zum Beispiel zum Campylobacter, dass sie auch im Kühlschrank weiter wachsen, sich vermehren, Klassiker sind eben so Weichkäse. Fisch ist auch eine Quelle, Räucherfisch zum Beispiel. Ein wichtiger Begriff vielleicht ist auch diese Kreuzkontamination. Das heißt, auch jetzt bei anderen Erregern, dass ich ein Lebensmittel habe, wie jetzt Weichkäse, Fisch, ich lagere das neben dem Salat. Manche Dinge koche ich dann, oder das Hühnchen zum Beispiel, es liegt neben dem Salat, das Hühnchen brutzle ich ordentlich durch, keine Gefahr. Aber natürlich ist das Hühnchen vorher neben dem Salat gelegen und der ist dann kontaminiert, weil der wird ja nicht gebrutzelt. Mhm. Ja. Und das sind also der Klassiker. Also Sie erinnern sich vielleicht an den Ausbruch vor einigen Jahren mit Quagel, also einem steirischen Betrieb. Und da hat man auch gesehen, dass diese Listerien nicht harmlos sind. Ja, also von über 30 Betroffenen in dem Fall sind doch 7 oder 8 verstorben. Also ist gefährlich, so wie Sie gesagt haben. Gott sei Dank viel seltener. Und in der Schwangerschaft ist es so, dass die Keime transplazentar, also über die Plazenta, das Baby befallen können und zu einem Fruchttod führen können oder also zum Abort zum Beispiel, also ganz, ganz schlimm. Sie können auch bei der Geburt neonatal quasi übertragen werden und dort über den Geburtsvorgang können dort eine Sepsis beim Neugeborenen verursachen. Das nennt sich auf medizinerisch Granulomatosis infantiseptica, also das sagt eigentlich eh schon alles, oder eine Meningitis, also eine Gehirnhautentzündung. Und diese Art von Infektionen betrifft auch in dem einen oder anderen Fall ältere Menschen oder immunkompromittierte Menschen, die haben das häufig eben in Form einer, nicht einer Gastroenteritis, also Magen-Darm-Infektion, sondern in Form einer Sepsis oder in Form einer Meningitis, die man ein bisschen spezieller behandeln muss, weil so diese üblichen, so Cephalosporine zum Beispiel, die man bei Pneumokokken, Meningokokken verwendet, die wirken hier nicht. Das heißt, hier muss ich mit Aminopenicillinen arbeiten, in erster Linie.
Und würde man aus diesem Grund schwangeren oder immunsupprimierten Personen empfehlen, diese Nahrungsmittel vollkommen zu meiden?
Würde man schon. Ja, also ja. Das ist, glaube ich, auch nicht so tragisch, wenn man jetzt einmal ein bisschen auf Rohmilchkäse verzichtet und so weiter. Das würde man durchaus, finde ich, durchaus empfehlenswert. Aber die Folgen können ja wirklich katastrophal sein.
Ja. Sie haben die Kreuzkontaminationen angesprochen, also dass es eben beispielsweise auf Salat übertragen werden kann oder auch der vorgewaschene Salat ist ja auch immer wieder in Verruf geraten. Hilft Waschen mit Wasser? Also kann man da durch die Erreger entfernen oder reduzieren?
Also ja, klar, also das sollte man auf jeden Fall machen. Also das Abwaschen, das verringert einfach die Keimbelastung und mit ein bisschen Keimen kommen wir ganz gut zurecht. Aber also das ist ähnlich wie die Händehygiene. Es gehört sich natürlich, dass man den Salat wäscht und die ganzen Lebensmittel getrennt herrichtet für den Verzehr. Also gerade mit Schneidbrettern, das sollte man nicht zu sparsam umgehen. Ja.
Herr Professor Winkler, Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Natürlich spielen auch Reisen oder der Import von Nahrungsmitteln aus anderen Ländern eine Rolle und damit importiert man sich quasi auch Erreger. Welche Erreger spielen da eine große Rolle oder könnten in Zukunft vermehrt auf uns zukommen?
Ja, ist derzeit eigentlich nicht so das Problem, muss man sagen. Es hat immer wieder Ausbrüche gegeben mit Sprossen, die importiert wurden. Der wichtigste Ausbruch war in Deutschland mit Boxhornklee aus Ägypten. Da war ja immer die Diskussion, ob das jetzt die spanischen Gurken oder Tomaten sind. Und dann hat das Robert-Koch-Institut in Deutschland sehr schön herausgefunden, dass es dieses an sich gesunden Sprossen waren, die kontaminiert waren mit einem E. coli, also mit einem Fäkalkeim. der noch dazu bestimmte Toxine produzieren konnte, die zu Nierenversagen und zur Hämolyse, also zur Auflösung von roten Blutkörperchen geführt haben. Und ja, da sind doch auch einige verstorben. Ja, so, das ist sonst Importe. Ich denke, ja, es gibt immer wieder mal Berichte, auch Vibrionen zum Beispiel, wenn es jetzt viel im Zuge der Klimaerwärmung, das ist eben eine Diskussion, ist ähnlich wie bei, wir haben jetzt andere Mücken und importieren eben solche Erkrankungen. Das ist jetzt noch, würde ich meinen, nicht das Entscheidende bei uns. Also wenn wir denken, wir haben circa 7.000, 8.000 Campylobacter-Fälle im Jahr, dann ist die eine Vibrioneninfektion ist da eigentlich marginal.
Aber interessant eigentlich, weil man kann auch sagen, dass so neue Ernährungstrends auch nicht ganz unproblematisch sind, weil Sprossen per se wären ja eigentlich gesund, aber bringen eben auch Probleme mit sich.
Ja, das war auch ganz typisch bei diesem Ausbruch in Deutschland, dass es besonders Frauen betroffen hat, die sich ja gerne den Salat genommen haben, die sich an sich oft gesünder ernähren als Männer. Die sind dann häufiger betroffen gewesen von dieser Lebensmittelvergiftung, wenn man so will, weil eigentlich ist hier das Toxin das Entscheidende, gar nicht so der Kohli, da gibt's. Wenn Sie jetzt einen Reisedurchfall haben, das ist meistens ein toxinproduzierender Koli, aber einer, der im Grunde genommen relativ harmlos ist. Aber es gibt spezielle, unterschiedliche Kolis, die produzieren ein Shiga-Toxin oder Verotoxin und das kann sehr gefährlich werden.
Mhm. Ein anderes sehr wichtiges und sehr aktuelles Thema sind die Antibiotikaresistenzen. Inwiefern spielen die bei lebensmittelbedingten Infektionen eine Rolle?
Grundsätzlich habe ich schon gesagt, die Antibiotika sind jetzt nicht an erster Stelle bei den meisten dieser Infektionen, also bei Viren nützen es eh nichts. Bei Campylobacter und Salmonellen setzen wir sie eher sparsam ein, also nur bei komplizierten Fällen. Bei den Salmonellen haben wir wenig Resistenzprobleme, muss man sagen, beim Campylobacter sehr wohl. Das, was früher immer am liebsten gegeben wurde, sind ja so Ciprofloxacin, Quinolon. Da ist der Campylobacter zu 85% resistent. Ja, und viele, die diese Medikamente immer noch geben, wundern sich, dass ihre Patientinnen gesund werden, obwohl der Keim resistent ist. Der Grund ist einfach, dass man eh von selber gesund wird. Mhm. Ja. Also sehr sparsam. Andere Interventionen sind oft wichtiger, also der Flüssigkeitsersatz ist ganz wichtig, weil manchmal diese Durchfälle ja sehr schnell zu einer Exsikkose zum Austrocknen führen. Elektrolyte sollte man verabreichen. Da gibt es sehr gute Präparate, die man in der Apotheke besorgen kann. Das ist ganz wichtig. Wenn man jetzt im Autobus irgendwo ist und man kann nicht auf die Toilette, dann das ist kein fieberhafter, blutiger Durchfall, dann kann man auch eben ein bisschen Peristaltikhemmer nehmen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil man da ja oft dann sehr zurückhaltend ist, gerade wenn eine Infektion vorliegt, ob man das Loperamid geben soll oder nicht.
Also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ich sitze im Autobus und muss alle 5 Minuten auf die Toilette, habe jetzt kein Fieber, keinen blutigen Durchfall, keinen Hinweis für einen invasiven Durchfall, dann nehme ich das sicher. Mhm. Ja, also da hätte ich jetzt kein Problem, weil das ist so furchtbar. Das kann man schon verantworten.
Auch wenn Fieber vorliegt?
Na, bei Fieber eher nicht. Okay. Ja, also kein Fieber, kein blutiger Durchfall, dann so ein wässriger Durchfall zum Beispiel, ja, so eben intoxikiert mit dem, was wir vorbesprochen haben, oder Virus, oder es ist halt einfach eine Reisediarrhoe, dann kann man zur Not das schon verwenden.
Ja. Wie sehen Sie im Vergleich dazu das Racicarutril?
Detto. Das eine ist ein Peristaltikhemmer, das andere hemmt eher so die Sekretion. Kann man auch verwenden in dem Zusammenhang. Ja, ansonsten muss man eine Diagnostik machen, schauen, was für ein Erreger das ist. Könnte, wenn man jetzt verreist, ja auch einmal eine Amöbe zum Beispiel sein. Ja, also eine Amöbenkolitis könnte auch eine Shigellose sein, das ist eine bakterielle Ruhr, die eher so eine Enddarmentzündung macht. Da würde ich dann schon schauen, dass ich zu einer Diagnostik komme.
Ja. Jetzt sind wir schon mitten in der OTC-Beratung in der Apotheke drinnen. Gibt es aus dem Bereich der Phytotherapie noch Optionen, die Sie empfehlen würden oder wo Sie sagen, das kann man ergänzend auf jeden Fall dazugeben?
Ja, also ich denke, alles, was mit so ein bisschen Flüssigkeit verbunden ist, ist sicher kein Schaden. Ich weiß, es gibt so Heidelbeergeschichten, alles Mögliche. Ich muss allerdings gestehen, bin ich nicht großer Spezialist. Ja, für mich ist wichtig, dass Flüssigkeit in erster Linie substituiert wird, dass die Elektrolyte passen und was man halt auch verträgt. Ja, also viele Dinge, die man dann im guten Glauben gibt, die führen dann nur zu noch schlimmeren Erbrechen oder Durchfällen. Ja, aber ich denke mir, alles, was unterstützend ist, womit man vielleicht Erfahrung hat, und das ist in der Apotheke, glaube ich, da hat man sicher mehr Erfahrung als wir im Spital. Möglichst keine Antibiotika primär.
Wenn geht, Antibiotika vermeiden. Ja.
Genau.
Sie haben eingangs erwähnt, dass Hühnchen in der ersten Lebenswoche, glaube ich, geimpft werden mit Salmonellen. Gibt es auch Bestrebungen oder Forschungen, eine Salmonellenimpfung für Menschen zu entwickeln?
Gibt es immer. Ja, also bei jedem Erreger, auch bei Noroviren zum Beispiel, gibt es da einige Versuche. Aber es ist kein einziges Präparat derweil so, dass man darüber plaudern kann. Aber Untersuchungen natürlich immer. Ja.
Okay, aber in sehr frühen Entwicklungsphasen.
Ja, nichts Reifes.
Wie sehen Sie andere Impfungen, wie beispielsweise Hepatitis A oder Typhus? Haben die eine Relevanz?
Also Hepatitis A, finde ich, gehört empfohlen natürlich eher für Leute, die unterwegs sind. Aber man darf nicht vergessen, Hepatitis A gibt es bei uns gelegentlich. Haben wir auch gesehen, also nicht irgendwie mitgebracht, sondern aus dem Wienerwald zum Beispiel, ich sage jetzt nicht von wo, weil wenn man diese Dinge natürlich mitbekommt, dann schränken sich schon die Essensmöglichkeiten ein wenig. Na, also Hepatitis A ist eine ausgezeichnete Impfung und ich finde, es gehört einfach ins grundsätzliche Impfrepertoire. Empfohlen ist es natürlich primär schon, wenn man irgendwie unterwegs ist. Aber es gibt auch sehr viel Hepatitis A im Mittelmeerraum, zum Beispiel Rumänien. Das wird immer unterschätzt. Ja. Also unbedingt impfen. Typhus ist halt eine klassische Reiseimpfung. Ja, also das ist ja auch eine Salmonelleninfektion mit Salmonella typhi. Ist Gott sei Dank nicht häufig importiert, weil es auch ein schwerer bakterieller Infekt mit sehr hohem Fieber. Und das ist etwas, wenn man verreist. Also die meisten Typhusfälle, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, sind entweder aus Mittelamerika oder aus Südostasien importiert.
Ja. Zum Abschluss möchte ich noch ein anderes, sehr aktuelles Spannungsfeld kurz mit Ihnen diskutieren. Und zwar Nachhaltigkeit versus Lebensmittelsicherheit. Viele Menschen möchten ja einfach weniger Lebensmittel wegwerfen und möchten Lebensmittel auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie beurteilen Sie das aus infektiologischer Sicht?
Da muss man ein bisschen differenzieren. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja eine Orientierung in vielen Fällen. Und je nachdem, um welches Lebensmittel es sich handelt, also zum Beispiel Konserven, kann man wahrscheinlich doch auch später noch verzehren oder Nudeln zum Beispiel. Man muss unterscheiden, Mindesthaltbarkeitsdatum und zum Verbrauch empfohlen. Und zum Verbrauch empfohlen heißt, ich muss es wirklich bis zu diesem Datum verbrauchen. Also wenn man nur an Fisch oder sowas denkt oder verderblichere Lebensmittel. Ich denke, bevor man die Lebensmittel halt wegwirft, könnte man sich auch überlegen, dass man halt nicht so viel einkauft, dass man es wegwerfen muss. Spart einem, glaube ich, auch ein bisschen Geld und ist doch ein bisschen vernünftiger, dass man die Dinge verbraucht und sie nicht in die Verlegenheit kommt. Wenn allerdings jemand, wenn das Brot schimmelig ist, da ein bisschen was wegzuschneiden, das macht keinen Sinn, weil das ist ja nur das Sichtbare, den sichtbaren Pilz, weil die Pilzfäden sind ja schon viel tiefer im Nahrungsmittel drinnen.
Ja. Ja.
Das muss man natürlich entfernen, ja. Aber manche Lebensmittel kann man schon etwas über diese Mindesthaltbarkeitszeit, über das Datum verwenden. Das sollte man sich aber vielleicht informieren dann, was geht. Ja, meistens eben so Konserven und trockene Lebensmittel, weil in der Feuchtigkeit, das lieben die Pilze dann.
Mhm. Ja. Also rein eine optische Beurteilung oder daran riechen ist nicht ausreichend?
Nein, also es kommt ein bisschen auch auf die Risikobereitschaft an, kommt auch darauf an, ob man vielleicht, manche, es sind immer mehr Menschen, sind in Abwehr geschwächt und die sollten solche Überlegungen vermeiden. Ja. Ja, also da muss man aufpassen, die sollten eben auch auf so Dinge wie Rohmilch oder Rohmilchkäse oder solche Sachen verzichten, finden wir, ja.
Ja. Zum Abschluss, haben Sie einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man verlässliche und rasch zugängliche Informationen findet, wenn man sich zu aktuellen Erregern oder auch zu Resistenzen auf dem Laufenden halten will?
Also was immer ganz geschickt ist, ist die AGES, also die Agentur für Ernährungssicherheit. Da ist eigentlich zu all diesen Keimen ist so eine, die werden vorgestellt, die Erreger, so wie wir jetzt geplaudert haben. Und auch aktuelle Ausbrüche werden besprochen oder werden gezeigt. Und das wäre so in Österreich eine Stelle, wo man gut nachschauen kann. In Deutschland ist es natürlich das Robert-Koch-Institut. Da sieht man auch sehr schön die Literatur auch dazu, das ist viel umfangreicher noch und aktuelle epidemiologische Situation. In Europa ist es ECDC, also die Europäische Seuchenstelle, die auch über aktuelle Ausbrüche Bescheid gibt, wenn man, ich glaube, das ist fast ausreichend dann, damit man sich nicht verliert im Internet.
Ja, wunderbar. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr viel wertvolle Erkenntnisse für die tägliche Beratungsarbeit heute mitnehmen konnten. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Winkler, für dieses ausführliche und informative Gespräch.
Ich bedanke mich auch und hoffe, ja, Sie haben was mitgenommen. Ja, vielen Dank.
Das war Podcast Folge 14, in der uns Professor Stefan Winkler wertvolle Einblicke in die Welt der lebensmittelbedingten Infektionen gegeben hat. In der aktuellen Printausgabe der ÖAZ finden Sie passend zu diesem Thema zwei vertiefende Artikel, einen ausführlichen Beitrag mit dem Titel »Wenn Essen krank macht«, der die verschiedenen Erreger und Toxine genauer beleuchtet und praktische Präventionsmaßnahmen vorstellt. Außerdem widmen wir uns dem Thema Lebensmittelbetrug. Wussten Sie, dass sich mehr Manuka-Honig auf dem Markt befindet, als in Neuseeland überhaupt jährlich produziert wird? Bei Lebensmittelbetrug geht es um vorsätzliche Täuschungen. Von gefälschten Herkunftsnachweisen über das Strecken hochwertiger Produkte mit billigen Zutaten bis hin zum Verkauf verdorbener Ware. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@apoverlag.at. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und hören uns in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einem Apotheker, einer Apothekerin.